Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz und Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau. Schön, dass Sie heute dabei sind. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Branche leider an Brisanz gewinnt: Phantomfrachtführer. Also Fälle, in denen Unternehmen sich unter falscher Identität als Transportdienstleister ausgeben, Aufträge übernehmen und dann samt Ware verschwunden sind. Die Schäden gehen jedes Jahr in die Millionen und das Risiko betrifft praktisch jede Branche. Damit wir das Thema aber heute sauber einordnen, habe ich mir gleich mehrere Experten eingeladen. Im ersten Teil wollen wir erstmal verstehen, was Phantomfrachtführer eigentlich sind, wie sie vorgehen und welche Dimensionen diese Fälle mittlerweile erreicht haben. Dafür spreche ich jetzt mit Klaus Bayer. Er ist Sachverständiger für Versicherer und Unternehmensberater und analysiert diese Art von Betrugsfällen seit vielen Jahren. Herr Bayer, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich heute zu einem sehr wichtigen Thema mit Ihnen gemeinsam sprechen kann.
Dann lassen Sie uns doch direkt mal einsteigen. Meine erste Frage ist ziemlich elementar, nämlich: Was genau ist ein Phantomfrachtführer eigentlich?
Es gibt ja bezüglich dieses Bandenbetrugs, darum geht es in der deliktischen Einordnung, vielfältige Begrifflichkeiten, den Fake Carrier, den Phantomfrachtführer. Wir haben uns mit Spezialisten, auch mit der Polizei, geeinigt, dass wir immer auch von Phantomgesellschaften sprechen. Da sind auch die Einzelbetriebe dabei, die gemeint sind, auch von Phantomfirmen. Der Fake Carrier ist auch ein gängiger Begriff, gerade im internationalen Bereich. Es geht darum, dass organisiert handelnde Täter, und in fast jedem Schadensfall handelt es sich um organisierte Gruppen, werden Firmen vorgetäuscht, die Identität einer Firma vorgetäuscht oder eine sogenannte Scheinfirma oder Briefkastenfirma, wie man auch sich gemeinsam jetzt schon auf die Begrifflichkeit geeinigt hat, wird durch die Täter genutzt. Mit diesen Phantomen wird im klassischen Geschäftsbetrieb werden die auftragsvergebenen Spediteure bewegt, Transporte an die Täter zu vergeben, natürlich im Glauben, es handelt sich um die realen Firmen. Es gibt da zwei grundsätzliche Muster in der sogenannten Anbahnung, die wir auch mit Spezialisten definiert haben. Einmal das Grundmuster 1, das ist nämlich der Identitätsmissbrauch. Betroffene kennen das, oder auch Spediteure, wenn nämlich die E-Mail-Adressen gefälscht werden, das ist da zentrales Element. Und dann gibt es noch das Grundmuster 2, die sogenannte Schein- und Briefkastenfirma. Und dann, das würde ich aber jetzt nicht erläutern, gibt es natürlich auch noch die zwei unterschiedlichen Muster der Ladungsübernahmen. Und das kann man tatsächlich dann auch in jeder dieser Tathandlungen nachvollziehen.
Mit welchen kriminellen Methoden und Machenschaften gehen denn Phantomfrachtführer genau vor?
Also grundsätzlich handeln die Täter organisiert. Und sie nutzen ganz bewusst die sehr komplexen Strukturen in der Logistikkette aus, um gerade in der Vergabepraxis, insbesondere auch das seit über 20 Jahren der existierende System der Frachtenbörsen, ein nicht wegzudenkendes System. Das wurde vor über 20 Jahren noch teilweise belächelt. Heute kann man ohne die Frachtenbörsen in der Logistik nicht mehr leben. Mittlerweile bei einigen Unternehmen von 25-50% des Speditions- oder Transportvolumens werden über die Frachtenbörsen vergeben. Das haben sich die Täter zu eigen gemacht. Sie haben schnell erkannt, dass mit diesen schnellen Transportvergaben, mit diesen vielen Schnittstellen, die dann existieren, und auch insgesamt mit den veränderten Rahmenbedingungen, nämlich der Globalisierung, Transportketten, die durch ganz Europa laufen, 6 bis 7 Transportbeteiligte in manchen Transporten, dass es dann für die Beteiligten sehr schwierig ist, auch dann die Transporte so zu organisieren, dass sie immer mit den zuverlässigen, leistungsfähigen und bekannten Partnern zusammenarbeiten. Durch die Schnelllebigkeit ist es eher so, dass, da kenne ich jetzt keine Prozentzahlen, aber doch, ich würde sagen, über 20% der Tagesvergaben bei einigen Spediteuren laufen dann an neue Transportpartner. Und da versuchen sich die Täter einzuspielen. Und bei dem Grundmuster 1, bei dem Identitätsmissbrauch, dort, wo diese E-Mail-Adressen immer leicht verändert werden, nutzen die Täter tatsächlich das menschliche Verhalten, nämlich sogenannte Mustererkennung im Kopf. Aus forensischer und psychologischer Sicht gibt es da auch sehr gute Studien im IT-Bereich. Dort wird das sehr gut erläutert. Das können wir auch hier übertragen. Das heißt, die verändern in der E-Mail-Adresse einen Buchstaben, setzen ein Sonderzeichen. Und das kann man nicht erkennen. Sie kennen alle vielleicht die Texte, wo dann die Vokale nicht drin sind. Da gibt es so eine schöne Geschichte. Und Sie können den Text lesen. Ähnlich ist es aber auch in der Arbeitspraxis bei den Disponenten, Disponentinnen, dass die dann bestimmte Dinge nicht erkennen. Deshalb müssen wir an der Stelle den Hebel ansetzen, auch Möglichkeiten zu schaffen, eine sichere Überprüfung der sogenannten zentralen E-Mail-Adresse. Und dann gibt es natürlich auch die vorgetäuschten Firmen, das heißt die Briefkasten- und Scheinfirmen. Da hatte ich vorhin Ihnen erläutert, das Grundmuster 2. Da werden planmäßig Unternehmen gekauft, erworben, übernommen und dann als Briefkastenfirma installiert mit einer Transporthistorie, die aber nicht mehr aktuell ist. Und dort wird sich dann beworben bei Spediteuren. Das sind aber Fälle, die sind sehr hoch qualifiziert. Und, da gibt es dann teilweise ein Phantom mit 46 Ladungsübernahmen und mit einem Gewinn von 5 Millionen bei diesem einen Phantom.
Verstehe. Also immer genau hingucken, vor allen Dingen so bei E-Mails und alles gut überprüfen.
Quasi. Ja, hinschauen sagt ja eigentlich fast jede Checkliste und da setzen wir natürlich ein bisschen anders an. Wir sagen, wir müssen nicht das Ziel definieren, sondern wir müssen sagen, das Ziel ist klar. 100%ige Identifizierung erstmal der E-Mail-Adresse, die genutzt wird. Abgleich mit offenen Quellen, Abgleich mit dem TMS-System, Abgleich mit der Timocom, das ist eine ganz priorisierende Maßnahme, also mit der Frachtenbörse, in der man ja eigentlich den Transport vergeben hat. Das nur benennen, wir müssen prüfen, sondern wir müssen auch die Wege aufzeigen, nämlich sagen wir mal die goldenen 5 Maßnahmen und auch bei der Überprüfung, der klassischen Überprüfung, bei den weiteren Prüfungsschritten, wir haben das in 3 Ebenen unterteilt, Ebene 2 und 3, wo es darum geht, Referenzen, die Versicherungsbestätigung, Ähnliches. Da gibt es dann ganz klare Vorgaben, auch nicht mehr in Form von Checklisten. Wir können uns da orientieren an den Empfehlungen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer und auch an Vorgehensweisen, die auch die Spezialisten und Berater entwickelt haben. Wir nennen es jetzt auch sogenannte Leitlinien zu entwickeln, Leitfahrten, an denen man eigentlich schon beginnt, dieses System zu entwickeln, wenn der Auftrag reinkommt. Nicht erst, wenn der Bewerber vor der Tür steht, also digital vor der Tür mit der Bewerbung, sondern wenn der Auftrag reinkommt, nämlich ganz wichtige Fragen zu klären, wie hoch ist der Warenwert, was ist für eine Warenart, gibt es Risikobelastung. Und wenn diese 3 Punkte geklärt sind, auf Seiten des Spediteurs kann er eigentlich auch nur qualifiziert einen der Hauptprozesse der Logistik absolvieren, nämlich die Sicherheit zu organisieren. Und wenn da wissen die meisten Beteiligten und auch die Zuhörer, da liegt dann eigentlich schon tatsächlich das Kind da begraben, dass häufig diese Daten nicht bereitgestellt werden. Und dahin müssen wir arbeiten, gemeinsam die Transportbeteiligten auch zu befähigen, zwischen den einzelnen Mitgliedern der Transportkette die Informationen so zu tauschen und so zu bereitzustellen, dass alle Beteiligten auch eine Risikosteuerung durchführen können. Das ist jetzt sehr simpel und einfach formuliert. Aber wir wissen alle gemeinsam, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Ich kann nur eins sagen, die Zeiten sind vorbei, bei denen einfach der Transportpartner eine sogenannte Risikoabwälzung über den Versicherer realisieren kann oder das realisiert. Hier geht es um Aktivitäten, nämlich Präventionspolitik, Prävention zu erzeugen. Hier gibt es verschiedene Formen, auch das Portal hier, die FUMO, ist eine der Stellen, die also an dieser Front des gemeinsamen Entwickelns von Maßnahmen letztendlich auch wichtige Aufklärungsarbeit leistet. Aber dazu kann der Herr Jans dann bestimmt auch noch etwas sagen.
Genau, mit dem spreche ich gleich noch. Er steht schon in den Startlöchern quasi. Aber erst einmal noch, welche Güter und Branchen sind denn besonders betroffen? Gibt es da irgendwie welche, die besonders gefährdet sind, wo gerne angegriffen wird?
Eine sehr gute Frage. Da gibt es tatsächlich eine Top-Liste, die wir so erstellt haben aus der Praxis der letzten 20 Jahren. Seit ungefähr 2006, 2007 begleitet uns dieses Phänomen immer mehr zunehmend in der Logistik. Ich beginne mal mit dem aktuellen Chart. Da ist es Kupfer, Aluminium, also Metalle. Insbesondere Metalle, die einen rasanten Anstieg auch in der Preisentwicklung haben. Wenn Sie Kupfer nehmen, vor 3-4 Jahren lag die Tonne Kupfer bei 5.000 bis 6.000 Euro. Jetzt liegen wir bei 11.000 Euro. Das ist für die Täter hochinteressant, weil dann sie können mit einer Entwendung einer Ladung, die bei, 300.000, 260.000, 300.000 Euro liegt, ganz schnell Geld produzieren. In der Regel zur Umgehung der sogenannten Bargeldzahlungsgrenzen bei Recyclinghöfen im Schengen-Gebiet werden dann manchmal 50% des Handelswertes sofort bar ausgezahlt an die Verkäufer, das heißt die Fahrer der Tätergruppen. Wir haben dann aber auch, wenn Sie die Produktfrage stellen, Solarmodule, Bikes, hochwertige Lebensmittel wie Parmesan, Alkoholika, wir haben Automotive, also Carparts, Ja, es gibt eine ganze Liste, die also immer wieder anfällt, immer wiederkehrend. Wir haben Weißware, wir haben Elektronik, wir haben auch Handys. Da möchte man meinen, das müsste ja inzwischen schon angekommen sein in der Branche, dass Handys nicht über die Frachtenbörsen vergeben werden. Aber da gibt es tatsächlich inzwischen so Sonderformen, dass eben so kleine Frachtenbörsen, so Mini-Frachtenbörsen für Kurierdienste plötzlich auf den Markt kommen, dort dann die Versender oder auch die Spediteure, die Kleinspediteure dort sich bedienen und plötzlich gehen auch wieder Handys verloren über Frachtenbörsen oder Zigaretten, was ja eigentlich auch lange ausgeschlossen wurde, weil die Zigarettenindustrie eben wusste, dieses Produkt wird nicht über eine Logistik in den Markt gebracht, wo Frachtenbörsen eine Rolle spielen. Aber auch da kommen plötzlich internationale Transportketten rein aus der Türkei und die wissen das nicht und vergeben das. Also aber ganz oben stehen Metalle und wir empfehlen sogar ganz klar, wer Metalle letztendlich versenden will, sollte die Frachtenbörsen bei seinen Mitgliedern in Logistik ausschließen, komplett, also die Frachtenbörse. Das bedeutet natürlich wieder für die Spediteure, die das organisieren müssen, eine hohe Quote an Stammfrachtführern zu besitzen, die in der Lage sind, den Anforderungen des Versenders und auch des Spediteurs gerecht zu werden. Und das ist wieder eine Aufgabe, vor der wir alle stehen. Und das heißt Branchen, Metallhandel, Lebensmittelhandel, dann auch Automotive, auch, ja, ich hatte schon gesagt, die Bikes, die Täter wissen aber auch, wo diese Ware letztendlich verladen wird und dann orientieren sie sich in den Frachtenbörsen bezüglich dieser Lade oder auch der Bestimmungsorte. Wenn der Ladeort wie Hamburg ein bisschen nicht interpretierbar ist, aber ich dann vielleicht weiß, Brixlek, da gibt es Kupfer, Hettstedt gibt es Kupfer, Oberviechtach gibt es Kupfer, also wo es hingebracht wird, dann wissen die Täter, das ist eine Ladung, die hochinteressant ist und sie bewerben sich darum.
Okay, verstehe. Sie haben ja gerade gesagt, aus Ihren Praxislisten gibt es auch ein paar Praxisbeispiele, die Sie so nennen können zum Abschluss?
Ich könnte jetzt nach links jetzt schauen und könnte irgendeine Akte ziehen. Natürlich gibt es wöchentlich kommen bei uns Fälle rein, im Dezember, November sogar im Tagesrhythmus. Und wenn wir vielleicht jetzt einen Fall nehmen, den aktuellsten, der reingekommen ist, ein Erstspediteur aus den Niederlanden hatte die Aufgabe, letzte Woche am 12. einen Transport von Niederlanden nach Tschechien mit hochwertiger Audiotechnik zu realisieren. Da ist in der Regel ein Warenwert zwischen 300.000 bis 600.000 Euro auf dem Fahrzeug, auf dem Sattelzug. Das bedeutet wiederum, wenn das bloß 12 Tonnen sind, sind dann 120.000 Euro Gewichtsdeckung da. Und hier wäre eigentlich auch der Versender und der Logistiker gefragt, aufgrund der Unterdeckung und der erhöhten Risiken, also auch sich dann Gedanken zu machen, wie ich das Risiko umhändle. Und da hat dann der niederländische Spediteur, Erstspediteur an einen Zwischenspediteur vergeben in Tschechien. Der tschechische Zwischenspediteur hat dann, weil er keine eigenen Kapazitäten hatte, keine eigenen Stammfrachtführer, sich in der Frachtenbörse einen Transportpartner gewählt. Dieser Transportpartner KJ aus Polen, den ich jetzt nicht weiter ausführen will, weil die operativen Maßnahmen aktuell laufen, hat sich beworben um diesen Transport, hatte offensichtlich auch erstmal Dokumente vorgelegt, die scheinbar augenscheinlich interessant waren, aber aufgrund, das vermuten wir im Moment, nicht vorhandener qualifizierter Prüfungsmaßnahmen hat man nicht erkannt, dass es sich um eine vorgetäuschte Firma handelt. Es ist noch heute noch nicht ganz klar, ob Grundmuster 1 oder Grundmuster 2. Egal welche Variante, man hätte es erkennen können. Das haben wir schon bei einer ersten Prüfung mit so einem technischen Tool in Polen geklärt, dass eigentlich dort schon verschiedene Red Flag-Merkmale in der ersten Auskunft sichtbar waren. Oder selbst wenn man eine KI bedient und diese Firma eingibt, bekommt man nach 10 Sekunden Ergebnisse und sieht eigentlich schon, diese Firma ist nicht mehr wirtschaftlich sehr interessant. Sie hat eigentlich keine Fahrzeuge richtig. Also es gibt genügend Möglichkeiten und auch Quellen, sich mit einfachen Mitteln auch zu den Bewerbern zu informieren. Aber das wird zu wenig genutzt, auch weil die Beteiligten häufig nicht die Wege kennen oder es noch nicht in den Prozessen wirklich verankert ist.
Da haben wir dann ja schon mal ein typisches Beispiel vermutlich genannt
Das ist ein
bekommen.
typisches Beispiel und
Ja.
die Ladung ist in Verlust geraten im Moment. So sieht es aus.
Ja, okay. Mit einem leider typischen Verlauf vermutlich.
Das ist ein typischer Verlauf. Ja, wurde abgeholt. Wir haben Bilder von den von den Fahrzeugeinheiten. Wir haben auch ein Bild von dem Fahrer. Das sind eigentlich die wichtigsten Grundvoraussetzungen, dass das auch in den Ladestellen sichergestellt wird. Ideal wäre noch, wenn noch Ausweise da wären, aber da kollidiert manchmal die Interpretation des Datenschutzes. Ich sage bewusst nicht der Datenschutz, sondern nur die Interpretation, weil häufig die Beteiligten wenig Kenntnisse haben oder auch von den ersten Informationen bei Einführung der neuen Datenschutzverordnung geprägt waren, dass sie einfach dann sich erstmal zurücklehnen, Ängste haben, was dürfen sie rausgeben. Aber da sind die Ladestellen zukünftig gefragt und auch die Versender bekommen den Druck in der Branche, dass also auch Spediteure zunehmend sagen, ich fahre dieses Produkt nicht mehr für euch oder ihr vereinbart mit uns ganz klare Regelungen, wie die Prüfungsabläufe sind, also nicht nur mit einer Referenznummer an die Ladestelle kommen oder nur mit einem Kennzeichen. Wenn das Kennzeichen dann auch noch an der Ladestelle nicht passt und man das vom Phantom plötzlich noch die Änderung bekommt, dass das eigentlich schon ein extremes Red Flag ist. Das heißt, die Ladestellen müssen zukünftig sich da auch einbringen und es gibt einen ganz wichtigen Punkt, es gibt ja nicht nur die Phantomgeschichten, es gibt ja auch den Ladungsdiebstahl, nämlich auf der Straße. Das heißt, wenn die Produkte rollen mit regulären Transportpartnern, und da spreche ich einfach an und das sage ich auch ganz offen, die Rahmenbedingungen für diese schlechte Umsetzung werden eigentlich gesetzt durch die Versender, die immer noch das Primat haben, Senken des Frachtpreises, kurzfristig immer wieder nachjustieren. Und das führt dazu, dass in der Branche die Logistiker, das heißt die Spediteure, gar nicht mehr in der Lage sind, mit dem notwendigen finanziellen Background auch dann die Maßnahmen so zu entwickeln, die eigentlich jetzt gefragt werden. Und wenn jetzt ein großer Spediteur zu mir sagt, wir haben durchschnittlich 90 Euro Rohgewinn bei einer im Jahr gesehen auf alle Transporte, es gibt natürlich welche, wo 500 Rohgewinn ist, aber es gibt auch welche mit 20 Euro, 90 Euro, wenn da ein Schaden auftritt, dann sind ganz schnell sozusagen mehrere hundert, wenn nicht sogar in den einen Fall, den wir hatten, über 20.000 Transporte kompensiert durch einen Schaden mit fast 4 Millionen. Das heißt, hier müssen die Versender und Verlader eigentlich auch eine andere Philosophie fahren mit den Frachtraten, auf Langfristigkeit ihre Partner suchen, langfristige Verträge gewähren, dass die auch mit den Budgets letztendlich auch arbeiten können. Und wir sind ja jetzt schon wieder in einer dramatischen Situation, dass die mit den Spritpreisen, die Unternehmer, die nämlich das organisieren müssen, auch die Frachtführer sagen, wir können gar nicht das nachjustieren, weil wir erst in 5 Monaten uns mit den Verträgen in der Lage sind. Das heißt, wir haben ein unheimliches Potenzial an Handlungsfeldern, die in den kurz-, mittelfristig auf uns zukommen oder uns aktuell schon in den letztendlich erhebliche Nachdenken fordert. Und das ist eigentlich eine Sache, die auch damit reinfällt, auch mit den Phantomfrachtführern. Und die monetäre Sicht auf die Transportabwicklung ist im Moment eines der großen Probleme, die abzuwenden sind oder wo Nachdenken stattfinden muss bei den Entscheidern.
Verstehe. Gut, also es ist schon ziemlich viel, auch worauf man achten muss und sollte, viele kleine Details. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei Ihnen, Herr Bayer, dass Sie uns diese ganzen Fragen geantwortet haben.
Gerne, ich bedanke mich auch Ihnen für das Gespräch.
Ja, und dann kommen wir, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen gespoilert, zu Florian Jans. Er ist Geschäftsführer bei FOMO Solutions und berät Unternehmen täglich rund um Betrugsprävention, digitale Prüfungstools und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen in dem Bereich. Und Herr Jans, ich habe tatsächlich diese eine große Frage, nachdem wir das jetzt gerade alles gehört haben. Kann man sich überhaupt gegen diese ganzen kriminellen Machenschaften eines Phantomfrachtführers schützen? Und wie macht man das? Es ist ja offensichtlich sehr kleinschrittig und sehr detailliert.
Ja, erstmal hallo und danke, dass ich auch noch was beitragen darf zu dem spannenden Thema. Man kann sich schützen, aber nie vollständig. Das Problem hängt einfach an der Problematik, dass wir einen hohen Zeitdruck haben und der Disponent natürlich zum einen einen Kostendruck hat. Im Idealfall sollte er die Ladung so günstig wie möglich vergeben. Und auf der anderen Seite steht er massiv unter Zeitdruck. Wir kennen das alle. Wir haben irgendwo ein Ladezeitfenster, wo der Spediteur, der LKW an der Rampe stehen muss, weil die Firma sonst schließt. Beispielsweise Freitag, Nachmittag, 13 Uhr schließt der Versender und ich muss bis dahin meinen LKW gestellt haben. Ich habe die Ladung noch nicht vergeben. Das heißt, es entsteht Druck und vor allem auch in einer gewissen Saisonzeit, wo die Phantomfrachtführer ja vielleicht extrem zuschlagen oder eher tendenziell zu diesen Zeiten zuschlagen. Und der Disponent muss jetzt in der kürzester Zeit eben die Ladung unter Umständen im Spotmarkt verkaufen und er keinen eigenen Laderaum zur Verfügung hat. Und jetzt beginnt es eben die Problematik. Er muss prüfen, er muss umfangreich prüfen oder sollte umfangreich prüfen. Und da, das beißt sich halt am Tagesende, weil eine strukturierte Prüfung bedeutet Aufwand. Wir machen das schon seit vielen Jahren für unsere Kunden bei FUMO. Und vom Ablauf her sollte ich halt einige Dinge beachten. Also zum einen kriegt man eine EU-Lizenz, wir kriegen einen Versicherungsnachweis, wir kriegen vielleicht einen Handelsregisterauszug zugeschickt von diesem Frachtführer. Wir sollten das prüfen. Wir empfehlen, in die Verkehrs- und Lebensdatei reinzuschauen, einen Abgleich zu machen mit der Lizenz. Das brauchen wir schon mal aus behördlicher Sicht, auch GÜKAG 7c und so weiter. Darüber hinaus die Telefonnummer prüfen, vielleicht auch einen Kontrollanruf nochmal machen, die E-Mail-Adresse haben wir vorher auch schon gehört, checken, Auffälligkeiten, den Fahrernamen hinterfragen, das Impressum der Homepage. Das sind alles Dinge, die wir regelmäßig prüfen und das Ganze auch, und jetzt kommt es, dokumentieren. Weil wenn wir nur prüfen und nicht schreiben, dann haben wir ein Problem nachher gegenüber den Versicherern, aber auch gegenüber den Behörden. Das heißt, das Dokumentieren ist sehr wichtig. Und jetzt haben wir, eingangs habe ich gesagt, wir haben den massiven Zeitdruck und Kostendruck. Und der Disponent hat vielleicht nicht nur eine Ladung zu vergeben, sondern hat sehr viele Ladungen zu vergeben. Und da entsteht dann das tatsächliche Problem. Es hilft aber nichts. Wir kommen nicht drum herum ohne eine ordentliche Prüfung und entsprechende Dokumentation. Natürlich müssen wir unterscheiden. Viele unserer Kunden haben feste Partner, Rahmenvertragsunternehmer. Da ist es etwas einfacher, aber ganz ehrlich, in der Praxis sehen wir, dass größere Verlader, Auftraggeber noch nicht einmal hier tätig werden und auch da gewisse Prüfungen schleifen lassen. Wir sehen auch, dass Auftraggeber es gar nicht mehr zulassen, dass es Sub-Sub-Verhältnisse gibt, sondern die sagen halt, wir haben einen festen Vertragspartner und der darf nicht mehr untervergeben. Was aber natürlich auch zur Saisonzeit dann wieder über den Haufen geworfen wird, weil es vielleicht nicht anders geht und die Ware an der Rampe stehen bleibt. Also nochmal zusammengefasst, ja, man kann sich schützen, aber nie zu 100% und nur mit einem erhöhten Aufwand, der aus meiner Sicht eigentlich fast gar nicht zu leisten ist.
Okay, aber kann man irgendwas trotzdem machen? Also ohne dass ich jetzt zu viel Aufwand habe, was raten Sie Unternehmen, was sie machen sollten? Gibt es da
Ja.
irgendwas?
Also auf jeden Fall sich die Dokumente anfordern, Telefonnummer prüfen, Impressum der Homepage anschauen, die E-Mail-Adresse ganz genau anschauen, wie gesagt, einen Kontrollruf vielleicht nochmal, Kontrollanruf nochmals tätigen, den Fahrernamen notieren und einfach auf der Hut sein und gucken, zu welchem Preis kriege ich jetzt den Laderaum angeboten, erzeugt der Frachtführer Druck, Stress, dass er schnell laden möchte und so. Das sind alles so Anzeichen, die ich jetzt aber nicht pauschal überstülpen kann auf alles. Nichtsdestotrotz ein gewisses Gefühl walten lassen, aber auch strukturierte Prozesse, ohne die geht es nicht. Und da brauchen wir eben die Ressourcen, die vielleicht auch einem Disponenten zuarbeiten können. Wie wir es vorher von Herrn Bayer schon gehört haben, langfristig und auch kurzfristig haben wir das Problem und es wird immer mehr. Und wir brauchen Prozesse, weil wenn die Versicherung nachher sich weigert und nicht zahlt und das auf Fahrlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit stützt, dann haben wir ein viel, viel größeres Problem, wenn wir hier nochmal eine Ressource aufwenden und Zeit investieren in diese dokumentierte Prüfung.
Gut, also es gibt schon einiges, was man auf jeden Fall machen kann. Es gibt aber ja auch von FUMO einen Workshop, der jetzt nächsten
Ganz
Monat
genau.
kommt. Da gibt
Ganz
es
genau.
wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Details und
Genau.
mehr einfach, worauf man achten kann. Eine Checkliste vielleicht.
Und zwar am 16.04.13.30 bis 16.30 Uhr haben wir in unserer FUMO-Workshop-Reihe, wo wir jeden Monat einen Schwerpunkt setzen, haben wir den Herrn Bayer bei uns. Und Herr Bayer wird 3 Stunden lang über das Thema nochmal referieren, viele Praxisbeispiele mitbringen und da einen aufschlussreichen Workshop mit uns durchführen, dass man sich auch hier nochmal schützen kann, die Mitarbeiter schulen kann, weil sensibilisieren, das ist das Stichwort hier, dass auch der Disponent nochmal wirklich immer wieder sensibilisiert wird, um sich der Gefahr entsprechend auch bewusst zu werden. Weil oft kommt die Erkenntnis erst, wenn es zu spät ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und von daher ist eine Schulung in Form von der Prävention ein sehr gutes Mittel.
Super, dann wer sich dafür interessiert, da gibt es einen Link zu in den Shownotes. Und ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen, Herrn Jans, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Ja, ich sage auch vielen herzlichen Dank.
Wir wollen jetzt auch die Versicherungsseite dieses Themas beleuchten und darum spreche ich jetzt mit Anja Ludwig. Sie ist Leiterin des Krawa Kompetenzcenters Logistik und Mobilität. Hallo Frau Ludwig, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo Frau Schulz.
Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Wer haftet im Worst Case für den entstandenen Schaden in diesen Fällen?
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Haftung und Versicherung, was in der Praxis oft durcheinander gewirbelt wird. Die Haftung liegt tatsächlich bei dem Spediteur, der auf die Kriminellen, auf diese Phantomfrachtführer hereingefallen ist. Also er steht sozusagen am Ende der Nahrungskette. Und abhängig vom Grad des Verschuldens ist dann diese Haftung limitiert oder sogar unbegrenzt. Wenn der Absender direkt mit einem Fake Carrier oder Phantomfrachtführer kontrahiert, also einen Vertrag geschlossen hat, dann haftet er, also der Absender, der bekommt dann einfach nichts. Also zusammengefasst ist zu sagen, der Spediteur haftet für das Verhalten des Kriminellen oder der Kriminellen. Ich kenne auch keine Argumentation, wonach der nicht haften würde. Ja. Also die Haftung liegt bei dem Spediteur.
Verstehe. Kann man sich denn gegen derartige Schäden versichern?
Typische Antwort der Juristin, es kommt drauf an. Der Spediteur ist durch die Verkehrshaftungsversicherung versichert. Das ist eine Pflichtversicherung nach 7a GKG. Und seine Pflichten bei der Versendung sind dann wiederum im Handelsgesetzbuch geregelt. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesem Punkt der Haftung. Also er haftet grundsätzlich für Schäden, wenn er eine der dort genannten Pflichten verletzt. Und das sind diese sogenannten Obliegenheiten. Das haben die meisten sicher schon mal gehört. Und von dieser Haftung wiederum ist er befreit, wenn der Schaden auch durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte. Da sind wir jetzt bei diesem Thema Haftungsmaßstab und daran orientiert sich dann auch die Versicherung. Heißt also für die Fälle der Phantomfrachtführer, wenn der Spediteur seinen Subunternehmer nicht sorgfältig ausgewählt hat, also zum Beispiel nicht genau die Mailadresse geprüft hat, Unterlagen nicht genau gecheckt hat, zum Beispiel Versicherungsbestätigung, Handelsregisterauszüge, EU-Lizenzen, wenn er das nicht auf Plausibilität und Gültigkeit gecheckt hat, dann hat er nicht diese Sorgfalt an den Tag gelegt und dann bekommt er gegebenenfalls nicht die volle Versicherungsleistung. Also dann wird oftmals die Verkehrshaftungsversicherung gequotelt. Und der Auftraggeber könnte sich mit einer Warentransportversicherung absichern. Also um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, sind im Grunde genommen alle versicherungsfähig, ja, sowohl der Auftraggeber als auch der Spediteur.
Wie ist das denn bei Ihren Kunden? Ich glaube, das Thema wird ja immer weiter aufgegriffen gerade. Was gibt es da? Gibt es gerade irgendwelche Entwicklungen? Wird es schlimmer? Gibt es mehr Nachfrage?
Das ist ein Riesenthema. Ja, also Sie sind da direkt am Puls der Zeit, Frau Schulz, mit diesem Thema. Die Schäden sind wirklich exorbitant gestiegen, sowohl was die Anzahl der Schäden betrifft, als auch was die Schadenhöhe betrifft. Da gibt es offizielle Zahlen vom GdV, das ist der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Und also allein im ersten Halbjahr 25 gab es so viele Fälle wie im gesamten Jahr 24 in Deutschland. Und die durchschnittliche Schadenhöhe ist gestiegen von 130.000 Euro im Schnitt, ja, auf 200.000. Also da sieht man wirklich eine deutliche Steigerung. Man muss ganz klar sagen, das ist organisierte Kriminalität. Ja. Die Kriminellen gehen wirklich sehr professionell vor, arbeitsteilig und extrem effizient. Und deswegen liegt uns das Thema halt auch so auf der Seele, ja, wenn ein Versicherer eine Seele hat, dass wir sagen, wir müssen uns dem gemeinsam stellen, also mit unseren Kunden zusammen. Wir müssen als Versicherer noch mehr informieren, Awareness schaffen, dass die Unternehmer genauer hinschauen. Uns ist völlig klar, dass es einen extremen Zeitdruck gibt in der Disposition, ja, dass da nicht viel Zeit bleibt, um einen Auftrag zu vergeben. Aber in Anbetracht dieser Schadenlage muss man einfach wirklich ganz genau hinschauen und gerade wirklich mit Misstrauen agieren, wenn sich da jemand über eine Frachtenbörse so von selber anbietet und mit einem sehr günstigen Preis und so weiter. Es lohnt sich da wirklich und auch vor allem, je hochwertiger die Ware ist, da genauer hinzuschauen. Also es ist wirklich, die Lage ist da sehr ernst, ja.
Also sagen wir mal, wir als Spediteure haben jetzt genau hingeschaut und wir haben alles getan, es ist trotzdem was passiert oder auf jeden Fall, wir haben uns auf jeden Fall versichert. Gibt es denn da irgendwelche Prämien bei einer entsprechenden Versicherung, mit der man rechnen kann?
Also ich kann ja hier nur über die KRAVAK sprechen, ne? Und bei uns ist das so, dass dieses Risiko in der KRAVAK Logistik Police, im KRAVAK Logistik Vertrag mitversichert ist und nicht mit einem gesonderten Beitrag versehen ist. Also deswegen kann ich jetzt hier keine konkrete Zahl nennen. Aber ich habe das ja gerade schon betont, ne? Wie ernst die Lage ist und abhängig davon, wie der Versicherungsnehmer agiert hat, ob eine Obliegenheitsverletzung vorliegt, wird da jetzt sehr genau hingeschaut von den Versicherern. Und wenn Schäden zu bezahlen sind, dann wird halt irgendwann die Prämie auch entsprechend angepasst werden müssen. Und das ist einfach so. Und insgesamt wird in der Versicherungswirtschaft gerade angesichts dieses Schadensszenarios darüber diskutiert, wie man sich aufstellt, also ob vielleicht zusätzliche Obliegenheiten formuliert werden. Da steht auch das Thema höhere Selbstbehalte im Raum oder ob es vielleicht auditierbare Informations- und Schulungsobliegenheiten geben soll. Also das ist gerade alles in der Diskussion, einfach um zu schauen, wie man es den Kriminellen möglichst schwer machen kann, ja, da zum Zuge zu kommen. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns, glaube ich, wirklich gemeinsam anstrengen, Spediteure auf der einen Seite und wir als Versicherer auf der anderen Seite wirklich gemeinsam so im Schulterschluss.
Was würden Sie denn Ihren Kunden so als großen Punkt empfehlen? So, was sagt die KRAVAK, was am entscheidendsten ist oder mit am entscheidendsten ist, damit man davor gefeit ist, so gut es halt eben geht?
Also wirklich extrem aufpassen, den gesunden Menschenverstand einschalten, sozusagen, ne? Was ich eingangs erwähnte, wirklich misstrauisch zu sein. Ein großes Einfallstor, aber die Vorgehensweise ändert sich halt auch immer wieder, ne? Aber aktuell ist ein großes Einfallstor die E-Mail-Adresse, also dass die Phantomfrachtführer eine Mail-Adresse eines bekannten Transportunternehmers minimal abwandeln und dann damit den Schriftverkehr umlenken. Und nach Einschätzung unserer Experten könnte man damit schon viel verhindern, wenn man wirklich ganz genau diese E-Mail-Adresse checkt. Die ist im Moment so ja, der Haken sozusagen. Und ja, ich denke aber, dass sich das ändern wird, sobald alle Unternehmer sehr stark darauf achten, versuchen die Kriminellen einen anderen Weg zu finden. Deswegen ist es insgesamt wichtig, da wachsam zu bleiben und seine Mitarbeitenden entsprechend zu schulen, dass die einfach wirklich genau hinschauen und möglichst versuchen, trotz des Zeitdrucks, sich so viele Unterlagen wie möglich zu besorgen, Kfz-Kennzeichen bei der Übergabe, Kopien machen vom Personalausweis und. Da gibt es Checklisten. Wir entwickeln gerade auch gemeinsam mit den Straßenverkehrsgenossenschaften ein entsprechendes Schulungsprogramm, mit dem die Mitarbeitenden der Unternehmen künftig geschult werden sollen, worauf sie zu achten haben. Und wir machen dazu, wir planen gerade eine Veranstaltung, die am 20. April stattfinden soll, wo wir das Thema auch diskutieren wollen. Also insgesamt gilt es, glaube ich, einfach wachsam zu bleiben und alles so sorgfältig wie in Anbetracht des Zeitdrucks möglich zu prüfen. Und wir sagen mal so als Faustregel, würden Sie Ihre Ware dem Frachtführer auch anvertrauen, wenn sie nicht versichert wäre? Dass man wirklich, ja, sich das genau überlegt, wem man da die Sachen anvertraut.
Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz, finde ich tatsächlich. Also würden Sie diese Ware jemandem anvertrauen, wenn sie nicht versichert ist. Und auf der Hut sein und das Personal schulen. Ich glaube, das sind so drei gute Punkte. Die können wir jetzt mal festlegen, schon mal auf jeden Fall. Und vielen Dank an Sie, Frau Ludwig, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die ganzen Einblicke. Es ist, wie Sie gesagt haben, sind da am Zahn der Zeit mit dem Thema. Das scheint ja auch von den Zahlen her wirklich in eine sehr beunruhigende Richtung zu gehen. Also gut auf der Hut bleiben da draußen. Und Frau Ludwig, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben gelernt, Phantomfrachtführer sind kein Randphänomen, sondern eine reale Bedrohung für Speditionen, Verlader und die gesamte Lieferkette. Gleichzeitig gibt es Wege, Risiken zu erkennen, Verfahren zu prüfen und sich organisatorisch wie versicherungstechnisch besser aufzustellen. Vielen Dank an die Expertinnen, die hier ihr Fachwissen eingebracht haben. Und auch an Sie, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, finden Sie einen Kontakt in den Shownotes. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl bei uns hinterlassen. Und ansonsten, wie jedes Mal, wünsche ich eine allzeit gute Fahrt.